Wo ich so in der Vorbereitung war, habe ich gedacht, wie starte ich? Und ich habe früher mal spitzig gearbeitet, das ist schon einige Jahre her. Und am Montagmorgen, wo man so eigentlich denkt, oh spitzig, du hast echt Lust, gehe ich morgen so in den Keller runter und wundere mich, seit wann haben wir ein Schwimmbad im Keller? Zwar nicht so hoch, aber es waren doch ein paar Zentimeter wenig das Wasser. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, es fiel mir ein, wir haben keins. Nachdem ich dann irgendwie den Verursacher gesucht habe, bin ich dann irgendwann fündig geworden bei dem Ablauf von der Waschmaschine. Der hat gesagt, er geht in Streik und dementsprechend sagt er hat nichts mehr durchgelassen. So war jedenfalls der Morgen verplant. Ich habe mich bestückt mit Wassereimer und Feudel. Also Feudel ist ein Wischmopp. Eben auf Schwäbisch nochmal übersetzen. Ich hoffe, Wischmopp, es kommt einigermaßen der Sache entgegen. Zumindest wenig freudenschreiend habe ich diesen Wischmopp über den Fußboden geschlappt und Eimer für Eimer voll gemacht und gucke auf den Fußboden und denke, was schwimmt denn da? Bück mich so. Das war jetzt ein bisschen mehr Lappen und so. Und ich lese so, Gott hat nicht verheißen. Den Himmel steht's hell. Nur Blumen am Wege als Lebensgesell. Gott hat nicht verheißen, nur Sonnenschein. Freud ohne Sorgen, Fried ohne Pein. Aber Gott hat verheißen. Kraft für den Weg, Ruhe vor der Last, Licht für den Steg, Gnad in Versuchung, Hilfe im Streit, unsterbliche Liebe und unendlich Mitleid. Meine Situation hatte sich nicht geändert. Aber mein Herz, ich glaube, ich habe nie wieder so fröhlichen Wischmopp in die Hand gehabt. Nie wieder. Versprochen. Wisst ihr, Gott erwischt uns oft so in Situationen, oder mich, meistens nicht, wo meine Sonnenscheinmomente sind, sondern gerade, wenn ich echt ärgerlich bin oder zornig bin. Oft auch dann fordert er mich manchmal heraus, für andere Leute zu beten oder irgendwelche komischen Sachen. Dann weiß ich eigentlich, das ist von Gott. Also wir sollten uns nicht denken, dass wir immer auf einer Insel sind und schon gar nicht im Keller. Der Titel Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Steffen, wie du schon gesagt hast, kam mir wahrscheinlich sogar über diese Fernsehserie, aber ich muss gestehen, ich kenne sie nicht. Aber ich fand, das ist irgendwie was Prägnantes und das nimmst du einfach mal. Genau, wo kommt mir das noch vor im Eheversprechen? Ich habe meiner Frau auch mal versprochen, dass wir in guten und in schlechten Zeiten zusammenhalten. Nicht nur dann, wenn die Sonne scheint, sondern auch dann, ja, wenn es gerade mal nicht so schön ist. Dieses Thema ist ja täglich gegenwärtig. Wer kennt gute Zeiten? Was sind gute Zeiten? Vielleicht freust du dich einfach, dass heute die Sonne scheint. Vielleicht ist es so einfach, dass du deinen Job gefunden hast, wo du echt lange drauf gewartet hast. Vielleicht hast du im Lotto gewonnen. Vielleicht hast du die Beziehung zu Gott gefunden, ganz persönlich. Es gibt viele Sachen. Wer kennt gute Zeiten? Habt ihr schon mal gute Zeiten erlebt? Hebt mal ruhig die Hände, nicht so scheu. Das freut mich, das ist gut. Also die meisten haben jedenfalls schon mal auch was Gutes erlebt im Leben. Das macht mich glücklich. Aber dann gibt es halt auch diese schlechteren Zeiten, oder? Es könnte Tod sein, es könnte Traurigkeit sein, unerklärliche Traurigkeit. Es können Depressionen kommen, es können Dinge ins Leben kommen, die mich schlagartig aus der Bahn werfen. Das sind so die Zeiten, da kann ich persönlich eigentlich immer gut drauf verzichten. Also ich suche mir die jedenfalls nicht. Hey, schlechte Zeiten, kommt mal her, ich brauche euch eigentlich nicht. Kennt ihr auch schlechte Zeiten? Okay, 3-4 Stück. Super, wir können die Predigt hier abbrechen. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, im Leben geht es halt bergauf und bergab. Und es gibt ganz unterschiedliche Entschuldigung, Rahmenzeiten, wo wir uns bewegen. Ich möchte mal 2000 Jahre zurückgehen und in Matthäus lesen. Das sieht gut aus. Matthäus 4, 18 bis 20. Als Jesus den See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder. Simon, der Petrus heißt, und sein Bruder Andreas, wie sie die Netze auswarfen in den See. Sie waren nämlich Fischer. Und er sagte zu ihnen, kommt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie ließen auf der Stelle die Netze liegen und folgten ihm. Hier lesen wir, wie Jesus seine ersten Jünger beruft, die ersten beiden. Simon, der genannt Petrus ist, und Jakobus, sein Bruder. Die waren vorher eigentlich so Fischersleut, aber Jesus ruft sie ab heute an, Menschenfischer zu werden. Wenn ich das erste Mal früher gelesen habe, weiß ich noch, dachte ich, Mensch, der kommt vorbei und die rennen gleich hinterher. Ist auch ein bisschen merkwürdig eigentlich. Also selbst wenn jemand faszinierend ist, schmeiße ich vielleicht nicht gleich meinen Job hin und renne dem anderen da hinterher. Aber nein, die beiden waren schon Jünger vom Johannes den Täufer. Und Johannes der Täufer hat auf Jesus hingewiesen, wie die meisten wahrscheinlich von uns wissen. Das kann man in Johannes 1, 37 auch nochmal gut nachlesen. Das heißt, Jesus hat sie schon berührt gehabt, sie kannten Jesus schon, aber jetzt, heute ist der Tag X, wo es in die Nachfolge geht. Folgt mir nach. Und dort haben sie dann nicht mehr gefackelt. Sie haben alles stehen und liegen lassen und sind Jesus nachgefolgt. Existenzberatung und so war wahrscheinlich gerade nicht so hoch, sondern sie haben ihre Existenz und ihren Grund auf Jesus gelegt in dem Moment, schlagartig. Als Petrus so mit seinen Jüngern, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, Petrus und die anderen, haben die ziemlich viel erlebt. Es gab Blindenheilung, es gab Leute, die waren gelähmt, sie konnten auf einmal wieder gehen. Es gab Leute, die schwere Krankheiten hatten, die besessen waren und sie wurden befreit, einer nach dem anderen. Und ich glaube, die Jünger haben ziemlich viel gestaunt. So wie ich eigentlich auch oft staune, wenn ich das lese. Petrus, seine Mutter, es gibt eine Geschichte, sie kommen bei Petrus nach Hause und eigentlich ist dann Essen und Trinken bei den Israeliten angesagt, aber der Mutter ging es nicht gut. Jesus geht hin, betet gesund und schon werden alle versorgt. So haben sie Jesus erlebt und zwar hatten sie auch ihre Herausforderungen in der ersten Zeit, wo sie mit Jesus unterwegs waren, aber Jesus hat mitten ins Leben hineingewirkt. Und ich glaube, das war eine gute Zeit für die Jünger, zwar einerseits Entspannung zu leben, aber andererseits zu wissen, sie sind mit jemandem unterwegs, der das Ganze im Griff hat und der sogar Wunder tun kann. Wow. Ja, sie fühlten sich gestärkt, erbaut in der Zeit, ich denke mal ziemlich sicher auch, obwohl sie nun auch mit Jesus nicht wahrscheinlich immer im Fünf-Sterne-Hotel übernachtet haben. Aber doch wussten sie, sie waren ziemlich sicher an der richtigen Stelle, am richtigen Ort zu der Zeit. Doch eines Tages fahren die Jungs mit ihrem Jesus mit dem Boot raus, auf den See. Und was kam da? Ein Sturm. Gerade noch alles schön, gerade noch gut unterwegs und jetzt mit so einer kleinen Jolle auf den See und auf einmal mittendrin in Sturm. Und was macht Jesus? Jesus schläft. Jesus hatte einen anstrengenden Tag hinter sich sicherlich, er hat vielen Leuten das Evangelium weitergegeben und ich glaube mal aus rein menschlicher Sicht, weil Jesus zu der Zeit auch Mensch war, hat er auch einfach eine Zeit gesucht, wo er sich mal ausruhen kann. Und mit den Jüngern auf dem Boot war echt mal eine Zeit, wo nicht tausende von Leuten auf ihn eingeströmt sind und irgendwie was von ihm gefordert haben. Das heißt, Jesus hat wirklich mal geruht und entspannt. Und dann, die Jünger können es nicht fassen. Die Jünger fragen, interessiert es ihn nicht, was mit uns passiert? Ist es dir egal? Es ist dir sowas von egal, Mensch, wir saufen hier ab. Und der schläft. Der hat die Ruhe weg. Die Jünger waren jetzt nicht unbedingt alles so Waisenknaben, was das Wasser angeht. Wir haben ja gehört, Petrus und so, die waren Fischer. Das heißt, die haben schon mal eine leicht unruhige See sicherlich ein-, zweimal erlebt. Aber ihnen stand hier das Wasser bis zu den Knien. Jeder, der mal irgendwie wirklich auf dem Wasser in der See war, ich meine, ich bin ein Fischkopf, ich war schon mal hier und da auf dem Wasser. Aber wenn richtig Sturm geht, dann geht einem schon mal ganz schön die Marmel in so einer kleinen Jolle. Und jetzt ist es so, dass die Jünger es nicht verstehen, dass Jesus nichts tut. Die können es einfach nicht fassen. Kennt ihr das? mitten im Sturm und du denkst, Jesus tut nichts. Also ich kenne das ganz gut. Du hast uns das heute auch erzählt, dass das so Zeiten sind, wo du denkst, Mensch, warum geht es nicht weiter, was passiert? Bloß da geht es um Leben und Tod. Einmal unter Wasser und nicht wieder hoch ist schlecht. Kein Fisch. Nachdem Jesus aufgeweckt wurde, unser von den Jüngern, schreit er den Sturm an. Still! Und in einem Moment war alles still. Das sind so die Momente, also im vorigen Sturm wäre ich bei den Jüngern jetzt nicht unbedingt immer gern dabei gewesen, aber danach dieser Moment, zack, still, puh, absolute Ruhe. Es begeistert mich immer wieder, ein Wort und es geschieht, lesen wir auch im Wort immer wieder. Jesus verändert die Situation von jetzt auf gleich. Die Jünger sind völlig von der Rolle. Sie haben schon einiges mit Jesus erlebt, aber dass er so den Sturm stillen kann, das war ihnen wirklich wieder eine Größe größer, wieder eine Nummer mehr. Immer wieder hat Jesus den Denkrahmen von den Jüngern gesprengt. Sprengt er auch deinen Denkrahmen? Willst du dich von Jesus noch herausfordern, deinen Denkrahmen zu sprengen? Sind es für dich nur alte Geschichten in der Bibel oder ist es für dich real? Dass Gott auch in deinem Leben Wunder wirkt und in meinem. Vielleicht nicht immer so, wie wir wollen. Vielleicht stellt er nicht meine Lebensstürme so ab, wie ich es möchte. Vielleicht muss ich durch absolute Schattenseiten gehen. Aber bin ich mir sicher, dass Jesus bei mir ist? Bist du dir sicher, dass in allen Dingen, die dir passieren, Jesus bei dir ist? Das ist sehr wichtig. Nach diesem Erlebnis sind Jesus und seine Jünger weiter miteinander unterwegs gewesen. Und sie lernen Jesus noch weiter kennen. Noch mehr Dinge, die ihren Denkrahmen immer weiter erweitern und auch immer wieder mal sprengen. Eines Tages nimmt Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl ein. Das Mahl zum Gedenken von der Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und es ist den meisten wohl bekannt, was als Abendmahl, ich denke, die meisten von uns kennen es, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammensitzt. Und dann sagt er es, einer von euch wird mich verraten. Einer von meinen Weggefährten, die um die drei Jahre lang mit mir unterwegs waren, Brot und Wein geteilt haben, mit mir Wunder erlebt haben, mit mir durch dick und dünn gegangen sind, verraten mich. Einer wird mich verraten. Alle Jünger können es nicht fassen. Die sind geschockt. Diese Situation zu erleben, ich bin mit Jesus unterwegs, er hat alles gemacht, er hat Stürme gestillt, er hat Menschen geheilt, er hat Wunder getan. Und jetzt einer von uns, stellt euch vor, einer von uns verrät Jesus, einer von uns. Das kann nicht sein. Wir haben alles mit dir getan. Jesus, ich bin's nicht. Ich bin das nicht. Unvorstellbar. Sie gingen weiter Richtung Ölberg, nachdem sie das Abendmahl eingenommen hatten. Und Jesus spricht zu seinen Jüngern. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr alle werdet in dieser Nacht an mir zu Fall kommen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Nach meiner Auferweckung aber werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus antwortete ihm, wenn alle an dir zu Fall kommen, ich werde niemals zu Fall kommen. Jesus sagt zu ihm, Amen, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Da sagte Petrus ihm, selbst wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ebenso redeten auch alle anderen Jünger. Jesus sagt seinen Jüngern, wie es kommen wird. Und die Jünger können es nicht glauben. Können es nicht fassen. Doch dann, nachdem Jesus verraten von Judas, einer seiner Jünger, verhaftet wurde. Können wir lesen? Petrus aber saß draußen im Hof und seine Magd trat zu ihm und sagte, auch du warst mit Jesus dem Galiläer. Er aber leugnete es vor allen und sagte, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Als er aber in die Torhalle hinausging, sah ihn eine andere und sagte zu denen, die dort waren, dieser war mit Jesus dem Nazarener. Und wieder leugnete er es und schwor, ich kenne den Menschen nicht. Nach einer Weile traten die Umstehenden auf Petrus zu und sagten, natürlich, auch du bist einer von ihnen. Deine Sprache verrät dich ja. Da begann er zu fluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und dann krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Hier sehen wir einen Menschen an seinem absoluten Tiefpunkt. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Petrus auch davon überzeugt war, dass er seinen Herrn nicht verrät. Überzeugt, dass er ihm die Stange hält. Er war so überzeugt, dass er dachte, auch wenn alle anderen das nicht schaffen, ich schaffe das, ich kriege das hin, ich kann bei dir bleiben, ich bin dir treu. Ich gebe mich dir hin mit Haut und Haar. Und jetzt die Erkenntnisse, dass die Umstände größer waren, dass das Leben härter zugeschlagen hat, als er es sich eigentlich erträumt hat. Weil das eine ist oft, wir denken, wir können das und wir machen das und wir tun das. Und dann, wenn die Situation tatsächlich kommt, dann sieht es manchmal ganz anders aus. Vielleicht geht es dir ja auch so. Vielleicht bist du auch untreu geworden. Womöglich denkst du, deine Schuld ist zu groß. Zu groß, als dass sie vergeben werden kann. Dann geht es weiter. Jetzt kommt die Kreuzigung und Jesus wird unschuldig am Kreuz genagelt. Und für deine und für meine Schuld stirbt er am Kreuz. Das ist das Zentrum unseres christlichen Glaubens, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für dich und mich und wieder auferstanden ist. Und nachdem Jesus wieder auferstanden ist, trifft er seine Jünger wieder. Ich lasse ein bisschen was weg, steige ein bisschen weiter hinten ein bei Johannes 21, Vers 15. Petrus sitzt mit Jesus am Feuer. Die Jünger und so haben zusammen Fischmahl eingenommen. Und jetzt würde man sagen, bei uns in Norddeutschland Butter bei ihr Fische. Als sie nun gegessen haben, sagt Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als die mich lieben? Er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und er sagt zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm, hüte meine Schafe. Und er sagt zum dritten Mal nochmal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles, du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Liebst du mich? Die Frage der Fragen. Jesus macht Petrus keinen Vorwurf für das, was er getan hat oder auch nicht getan hat, nicht zu ihm zu stehen. Nicht eine Silbe des Vorwurfs. Er fragt einfach nur, liebst du mich? Die ersten beiden Male benutzt er eine Form der Worte der Liebe von der Agape. Und das dritte Mal nimmt er das Wort Liebe Philia. Das sind griechisch zwei verschiedene Arten von Lieben. Es gibt noch die dritte Eros, die kennen wahrscheinlich die meisten so schon. Aber Philia und Eva, das ist einmal, dass du wirklich von Herzen liebst und dass du auch vom Verstand liebst. So würde ich es mit meinen eigenen Worten machen. Es geht um dein Ganzes. Es geht nicht nur darum, ich kann einen Kopf zusagen, ja, ich liebe dich, Gott lieb, ich habe dich echt lieb. Und ich kann sagen, ey Gott lieb, ich habe dich echt lieb. Und diese beiden Herzenshaltungen spricht Jesus an bei Petrus. hast du mich lieb mit Haut und Haar? Ich weiß, dass du mich verraten hast. Jesus wusste alles. Jesus wusste, dass er ihn verrät. Und Jesus wusste auch, dass sie irgendwann wahrscheinlich an diesem Feuer sitzen und genau dieses Gespräch führen. Aber es geht nicht um Vorwürfe. Es geht nicht darum, ob du alles immer richtig gemacht hast, sondern es geht darum, liebst du mich? Liebst du mich von ganzem Herzen? Mit Herz und Verstand. Der Zweiklang macht unseren Glauben stark. Herz und Verstand. Und Jesus gibt ihnen den Auftrag, seine Schafe zu weiden und zu hüten, obwohl er Fehler gemacht hat. In der heutigen Welt, wenn du irgendwo Führungskraft im großen Unternehmen bist, dann wirst du den, der gerade dein Unternehmen einmal den Bach runtergefahren hat, vermutlich nicht dort einsetzen, wieder als Führungskraft. Jesus ist ganz anders. Jesus geht mit uns einen Weg. Es geht manchmal richtig bergab, so wie bei Petrus auch in diesem Falle. Und doch fragt er dich einfach nur, liebst du mich? Nicht, warum hast du das, warum hast du dieses, warum hast du welches? Das weiß er sowieso. Aber wenn du Jesus liebst und mit Jesus unterwegs bist und wenn das dein Größtes ist, dann wird sich der Rest deines Seins und deines Wollens dementsprechend einstellen und du wirst Jesus ganz nachfolgen. Im Römerbrief 5, Vers 8 steht, Gott zeigt jedoch seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus hat dich und mich schon geliebt, bevor wir überhaupt einen einzigen Gedanken an ihn haben oder hatten. Jesus fragt dich heute, jetzt, in diesem Moment, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht letzte Woche, sondern Jesus fragt dich jetzt, genau in diesem Moment, heute ganz persönlich. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du es noch nie gehört. Liebst du mich? Hast du die Frage für dich schon beantwortet? Oder ist die Frage vielleicht für dich auch ein bisschen abgekühlt? Ist sie für dich nicht mehr realistisch? Liebst du mich? Alles andere, unserem christlichen Glauben, das Tun, das Machen, das, was wir alles für tolle Dienste gemacht haben oder was wir bewegt haben oder wem wir geholfen haben, ist alles super. Aber letztendlich, schlussendlich, irgendwann kommt es nur auf eine Sache an. Liebst du mich? Das ist die Antwort, die du selber treffen musst. Die kann keiner für dich treffen. Nicht dein Nachbar, nicht deine Frau, nicht dein Mann, nicht irgendein Pastor. Nur du kannst selber für dich entscheiden, liebst du Jesus? Wir haben gerade gehört, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er sogar für dich am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und das, bevor du ihn überhaupt kanntest. Ich bin 27 Jahre ohne Kennen des Jesus durch die Welt gelaufen und habe mir herzlichst wenig aus ihm gemacht, bis an dem Tag, wo ich gemerkt habe, okay, da liebt mich jemand, trotz allem. Trotz allem, was ich verbockt habe, trotz allem, was ich getan habe und trotz auch all dem, wenn ich nochmal Mist baue, habe ich einen Jesus, der mir vergibt und der mir hilft, ihm nachzufolgen und anderen Menschen auch von seiner Liebe weiterzugeben. Weil Petrus hatte auch diesen Auftrag gekriegt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Kümmere dich um deinen Bruder, um deine Schwester hier in der Gemeinde. Auch um dich. Es ist einfach wichtig, dass wir einander im Blick haben. Und meine Frage ist für dich, und ich glaube, das ist viel besser Gottes Frage, liebst du mich? Liebst du mich in stürmischer See, wenn es herausfordernd ist, so wie Petrus? Liebst du mich, wenn es gut ist? Denkst du dann auch an mich oder sind meine guten Dinge, meine guten Zeiten so wichtig, dass Jesus gerade nicht so wichtig ist und der Jesus ist nur der Jesus der schlechten Zeiten? Ich hoffe nicht. Ich möchte euch einfach bitten, wir werden jetzt noch eine Zeit des Lobpreises haben, dass sich Jesus einfach die Frage stellt. Ganz einfache Frage, gar nichts Großes, keine schwere theologische Last. Liebst du mich? Beantworte die für dich. Weil darum dreht sich's. Liebst du mich? Einfache Sache. Gott liebt dich so sehr, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, der Sohn, und wieder auferstanden. Und jetzt ist die Frage, wie du antwortest. Amen.